Er soll das Zentrum sein, er soll unser Halt sein, an ihm wollen wir uns festhalten, egal um welche Thematik es geht, egal was das neue Jahr für uns als Gemeinde bringt, was noch dran ist. Und ich bin froh, dass wir diesen Halt haben dürfen. Nicht zuletzt im Blick auf die Thematik, um die es heute weitergehen soll, um dieses Einander, um die verschiedenen Aspekte, die dieser eine Begriff im Neuen Testament wachruft, unter der Überschrift der Kleingruppen. Haben übrigens gestern, denke ich, recht guten ersten Seminarteil mit rund 50 Teilnehmern gehabt, wo es um die Schulung von Kleingruppenleitern ging. Aber im Grunde sind all diese Begriffe, die hier aufleuchten und die im Zusammenhang im Neuen Testament mit dem Wort einander genannt werden, sind all das Begriffe, die keineswegs nur im Zusammenhang mit kleinen Gruppen genannt werden, sondern die eigentlich unser Miteinander als Christen schlechthin beschreiben. Wenn wir das unter diesem speziellen Blickwinkel uns anschauen, auch aufgrund der Tatsache, dass das halt ein zentrales Thema im ersten Quartal hier bei uns sein soll in der Gemeinde, dann heißt das nicht, dass diejenigen, die vielleicht nicht in so einer kleinen Gruppe sind, mit diesen Begrifflichkeiten eigentlich nichts anfangen können, sondern sie beschreiben unser Christsein. Aufeinander zu achten, das hatten wir beim ersten Mal uns angeschaut. In der letzten Woche haben wir darüber nachgedacht, was es heißt, einander zu lieben. Und das dritte Stichwort, unter dem wir uns heute einige Texte anschauen wollen, ist das Stichwort von der Auferbauung, dass wir aufeinander aufbauen wollen. Irgendwie ist das alles ein bisschen zögerlich heute hier mit dem Sichtbarwerden der Texte. Ein Abschnitt, das kannst du auch nochmal gerade zeigen, Marion, der aus dem Thessalonicher Brief entnommen ist, Kapitel 5, den möchte ich uns eingangs lesen. Da heißt es, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Ein wunderschönes Wort, das über die guten Absichten Gottes mit unserem Leben spricht. Und das in die Aufforderung mündet, dass wir aufeinander Acht haben, uns gegenseitig erbauen, ermahnen oder ermuntern, wie das in unterschiedlichen Übersetzungen auch unterschiedlich wiedergegeben wird. Und als Ergänzung dazu noch einen Abschnitt von dem Schreiber des Hebräerbriefes, der unter einem anderen Blickwinkel uns nochmal darauf hinweist. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Auch hier geht es um das einander ermuntern, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Hier war die Ursache für die Ermunterung die Gnadenzusage Gottes und hier ist es die Bedrohung, die durch den Widersacher Gottes auf uns zukommt. Ich habe euch diese Texte und das Eingangswort, das man jetzt auch sehen kann, das Blaue kann man überhaupt nicht lesen, ne? Ermuntert heißt das. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Es ist ein bisschen verwunderlich, dass das Wort ermuntern und ermahnen der gleiche biblische Begriff ist. Warum das so ist, das wird hier aus dieser Begriffsdefinition für Parakaleo, so heißt das griechische Wort, ein Stückchen deutlich. Da steht nämlich, an seine Seite rufen zur Hilfe. Das bedeutet dieses Wort, jemand an seine Seite rufen zur Hilfe. Es wird für jede Art benutzt, eine Person zu rufen, um eine bestimmte Wirkung zu erreichen. Trösten, ermahnen, ersuchen, anrufen, um etwas anflehen, ermuntern, auferbauen. All diese Begrifflichkeiten stecken also in diesem Begriff Parakaleo drin und um den soll es uns zentral gehen. Und das andere Wort habe ich auch nochmal euch markiert und auch vom griechischen Begriff her möchte ich euch die Definition zu dem Wort erbauen zeigen. Das ist nämlich genauso wie bei uns im Deutschen eigentlich auch ein Wort, das was mit Bautätigkeit zu tun hat und kommt heißt Oikodomeo, kommt von Oikos, Haus, und Domeo, bauen, also ein Haus bauen, dass wir einander das Haus bauen sollen. Was heißt das für den ganz praktischen Alltag unseres Miteinanders? Zunächst lasst uns das erstmal festhalten, was der Paulus hier den Thessalonichern sagt. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt. Amen. Sind wir uns dessen wirklich bewusst, ihr Lieben? Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir am Ende der Tage seinen Zorn zu spüren bekommen. Das ist die Ursache, das ist der Grund für das Kommen Jesu. Das ist das Thema der Bibel. Das ganze Wort Gottes im Alten wie im Neuen Testament berichtet davon, dass Gott sich aufgemacht hat, um zu verhindern, dass wir am Ende der Tage von seinem Zorn getroffen wären. Und es wäre ein gerechter Zorn, es wäre ein berechtigter Zorn über all dem, was ich und du und was wir falsch machen, über all dem, was uns herausbringt aus seiner Gegenwart, womit wir ihm Not gemacht haben, ihm Mühe gemacht haben, womit wir ihn entfremdet haben von uns. Sondern er hat uns zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus bestimmt, der für uns gestorben ist, damit wir, egal ob wir wachen oder ob wir schlafen, zusammen mit ihm leben. Dieses Wachen und Schlafen ist eine bildliche Ausdrucksweise für das Lebendsein oder Sterbendsein, denn es geht um die Wiederkunft Jesu im Gesamtzusammenhang dieses Textes. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, ihr Lieben, sondern er hat uns dazu bestimmt, dass wir das Heil bekommen. Und dieses Wort Heil ist in der Bibel ein schillernder Begriff, der all unsere Lebensbereiche umfasst, der sich nicht nur auf unser Seelenleben bezieht, sondern der uns als ganze Person meint, mit unserem Denken, Fühlen, Wollen, mit all dem, was wir sind und was wir haben. Gott hat uns zum Heil bestimmt und nicht zur Verdammnis. Und überall da, wo sich in deinem Inneren Stimmen laut machen, wo sie sich groß aufblähen und dir sagen wollen, dass du an diesem und jenem Punkt überhaupt nicht dazu da bist und das überhaupt nicht verdient hast, Heil zu ererben, da ist das eine Lüge des Teufels. Denn der Teufel, der hat genau das Gegenteil im Sinn, und das wird uns hier in dem zweiten Abschnitt deutlich gesagt von dem Schreiber des Hebräerbriefs. Der Teufel hat Grausames mit uns vor. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall von dem lebendigen Gott, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Diese beiden Texte, die gehören inhaltlich von der Gesamtaussage zusammen. Paulus sagt, lasst euch vom Teufel doch nicht betrügen. Lasst euch nicht etwas einreden, was euch innerlich hart macht, was euch dazu führt, dass ihr am Leben eigentlich vorbeilauft, dass ihr das Heil nicht mitbekommt. Lasst euch doch nicht betrügen und irgendetwas einreden, was überhaupt nicht stimmt. Unser himmlischer Vater hat teuer dafür bezahlt, dass wir Heil ererben und dass es uns gut geht, dass wir frei werden von unserer Schuld und Sünde, dass die Kraft seiner Auferstehung, dass die Kraft, die Menschen gesund macht an Leib, Seele und Geist, in uns Raum gewinnen kann, dass er uns verändern und umgestalten kann. Und die Gefährdung, in der wir stehen, besteht darin, dass wir uns betrügen lassen von der Sünde und dass es dem Teufel gelingt, uns nach und nach wieder in die Distanz zu Gott zurückzubringen. Wieder eine Mauer aufzurichten zwischen uns und unserem Herrn, unsere Beziehung zu ihm zu durchlöchern, nicht mehr tragfähig sein zu lassen. Und in diesem Zusammenhang der Zusage Gottes, aber auch der Bedrohung durch den Widersacher Gottes, steht dieses deshalb. Deshalb ermahnt einander. Deshalb seid Leute, die einander jeden Tag ermuntern. Ihr Lieben, wie soll Gott das Heil, das hier beschrieben ist, in dein und in mein Leben bringen? Wie soll er uns davor bewahren, dass der Widersacher so in unserem Leben Unheil stiftet und uns betrügt? Meinen wir nicht allzu oft, dass das immer senkrecht vom Himmel geschieht? Also ich suche in der Stille die Nähe zu meinem Herrn Jesus. Und genau an diesem Punkt und genau in dieser Stille empfange ich dann das Heil von Gott und empfange ich umgekehrt auch den Schutz vor dem Widersacher. Das passiert manchmal so und das ist auch gut so. Aber ich glaube, dass Gott sich für uns an sich einen anderen Weg als Regelweg, als Normalweg ausgedacht hat. Dass er uns nämlich Gemeinde und dass er uns ein Miteinander in Gemeinschaft geschenkt hat, um uns dieser Dinge teilhaftig werden zu lassen. Das Heil, das Gott für dich und für mich bereithält, das kommt oft genug durch die Schwester oder den Bruder. Der Schutz, den wir brauchen, um nicht in Anfechtung zu fallen, um nicht auf die Nase zu fallen oder da, wo wir gefallen sind, um wieder aufzustehen, der kommt nicht immer senkrecht vom Himmel, sondern oft genug durch die Schwester oder den Bruder, durch den, der neben dir sitzt. Deshalb, weil Gott das für uns vorgesehen hat, deshalb, weil der Teufel was ganz anderes für uns vorgesehen hat, deshalb sollen wir einander trösten, ermahnen, ersuchen, anrufen, anflehen. Ihr Lieben, wann können wir anfangen zu trösten? Weißt du, ob der gerade neben dir sitzt, wenn es nicht gerade dein Familienmitglied ist, ob der heute ganz besonderen Trost braucht? Ob der ganz besondere Ermahnung braucht, ob der eine Aufmunterung braucht, ob der eine Wegweisung von Gott braucht. Wie weit kennen wir uns? Ich denke mal, dass hier eine ganze Menge Leute nebeneinander sitzen, die das von ihrem Nachbarn nicht wissen. Und das sage ich völlig ohne Vorwurf, denn das ist ja normal bei der Menge an Menschen, die hier sind. Da müssten es schon Leute sein aus der eigenen Familie oder mit denen wir regelmäßig zusammen sind, die neben mir sitzen. Aber sonst wüsste ich das nicht. Wir können das eigentlich nur wissen, wenn wir anfangen, aneinander ein Stück Anteil zu nehmen. Und da bieten sich natürlich solche kleinen Gruppen an. Aber da bietet es sich zum Beispiel auch an, im Anschluss an einen Gottesdienst draußen, wenn man zusammen einen Kaffee trinkt und noch einen Keks isst, mal nicht nur über die neuesten Fußballergebnisse zu sprechen, ist ja sowieso keine Bundesliga im Moment, da ist nichts Gescheites, oder über irgendwelche Dinge zu reden, sondern über uns zu reden und darüber, wie es uns wirklich geht. Und das fällt uns nicht immer leicht. Als wir gestern in der Kleingruppenleiterschulung waren, haben wir so eine Einstiegs- und Abschlussrunde gemacht, wie wir sie oft im Gewächshaus oder in anderen Kleingruppen auch praktizieren, wo jeder so ein Stückchen erzählen konnte, wie es ihm geht. Und in der Zusammensetzung, wie wir an den Tischen saßen, wir saßen auch in so Zehnergruppen, da kannten wir uns zwar alle, aber wir waren als Gruppe so auch noch nie zusammen gewesen. Und wir haben gemerkt, wie gut wir über Sachthemen reden können und wie schwer es ist, über uns zu reden. Aber wo soll das herkommen, wenn wir nicht zumindest mit dieser inneren Haltung und Erwartung und mit einem offenen Ohr hin zu Jesus einander begegnen und vielleicht abspüren, auch zwischen den Zeilen heraushören, wo jemand uns was berichtet, das ihn vielleicht sehr getroffen hat. Man kann ja so und so über die Dinge, die einen treffen, berichten. Nicht? Man kann da sehr, sehr cool drüber reden. Aber haben wir dann den Mut, unser Gegenüber zu fragen oder dem zu sagen, du hör mal, wenn mir das letzte Woche so passiert wäre, dann wäre ich innerlich aber irgendwie ganz schön von der Rolle. Wie geht es dir denn jetzt eigentlich, nachdem dir das passiert ist? Und man weiß ja nicht, wie so ein Gespräch dann weitergeht, nicht? Das kann weitergehen, indem unser Gegenüber sagt, auch gut, danke. Das heißt, frag bitte nicht weiter. Oder es kann auch sein, dass er sagt, ja, das setzt mir schon ganz schön zu. Und können wir dann zu Leuten werden, die einander trösten, die einander Mut machen, die dem anderen wieder eine Vision und eine Ausrichtung geben, wie es weitergehen könnte? Sind wir Leute, die mit dazu beitragen, dass das Heil, das Gott für unseren Nachbarn, für unser Gegenüber vorgesehen hat, dass das wirklich bei dem ankommt? Oder bleibt das bei uns stecken? Versteht ihr, Gott möchte uns als Kanäle benutzen. Er möchte, dass wir uns gegenseitig beschenken mit dem, was er für uns bereithält. Als wir vor dem Gottesdienst mit der kleinen Gruppe, die häufiger zusammen ist, gebetet haben für diesen Gottesdienst, da ging es auch darum, dass wir darum gebetet haben, dass wir lernen, einander die Liebe zu zeigen und die Liebe weiterzugeben. Und es heißt im Wort Gottes, dass diese Liebe, die wir weitergeben sollen an andere, dass die ausgegossen ist in unsere Herzen. Wir fühlen uns oft so leer und so hilflos unserem Gegenüber. Aber Vielleicht müssen wir erstmal den Reichtum dessen entdecken, was Gott in unser Herz hineingelegt hat. Wenn ich anfange, bei mir zu graben und bei meinen Möglichkeiten, dann bin ich wieder bei der Art von Liebe, über die wir am letzten Sonntag nachgedacht haben. Bei der Liebe, die sich orientiert an Sympathie oder Antipathie. Ob ich mit den Leuten gut kann oder nicht gut kann. Aber wenn ich den Heiligen Geist einlade, so wie wir das vorhin zum Beispiel im Lied getan haben, Heiliger Geist, komm, erfülle mich und gebrauche mich als Kanal, dann kann etwas von der Liebe, die bei Gott ist und die ganz, ganz anders ist, die ganz andere Kriterien hat, dann kann etwas von dieser Liebe weiterfließen zu meinem Gegenüber. Und wir fangen an, einander zu ermuntern. Munter werden, um auf den Weg Gottes zu gehen. Munter werden, um dran zu bleiben, auch da, wo ich vielleicht in einer ganz, ganz tiefen Krise und in einer ganz schwierigen Situation bin. Oh, wie oft brauchen wir das im Leben? Jeder von uns, jeder von uns. Da gibt es doch gar keine Ausnahmen. Und wie wenig, nein, ich will nicht sagen, wie wenig kommt es an, aber wie oft bleibt die Ermunterung, die Gott für dich vorgesehen hat und für mich vorgesehen hat, im Halse unseres Gegenübers stecken, weil es nicht weitergibt. Deshalb trösten, deshalb aber auch, und das nimmt Bezug auf das zweite Wort, einander erbauen. Und das geht eigentlich sogar noch ein Stückchen weiter, finde ich, dieses Wort. Eine ganze Reihe von uns haben irgendwann schon mal in ihrem Leben ein Bauvorhaben gehabt. Oder sei es bloß, dass man eine neue Wohnung bezieht. Und man bekommt dann irgendwann Pläne, man bekommt irgendwann einen Grundriss. Und nicht jeder hat da so viel Freude dran wie meine liebe Frau. Aber doch, die allermeisten machen sich dann vorher so ein paar Gedanken. Wie teilt man das ein und wo kommt was hin und was passt wohin? Wenn man baut, und da müssten wir jetzt unsere Bauingenieure oder Leute, die mit Bauwesen zu tun haben, fragen, dann macht man sich einen Haufen Gedanken und ein Bauherr zahlt eine Menge Geld, bevor überhaupt das erste, wie nennt man das? Ja, bevor das Bauschild aufgestellt ist, gut, das war ein guter Hinweis, ja. Oder das erste Werkzeug in die Hand genommen worden ist. Vorher bezahlt man schon eine Menge Geld, weil einer entsetzlich viel Gehirnschmalz und Fachwissen hineingesteckt hat, um einen Plan zu entwerfen, wie dieses Haus mal aussehen soll. Und wer in dieser Phase Fehler gemacht hat, bei dem rächt sich das viel, viel später, wenn der Bau dann fertig ist und man merkt, Mensch, da funktioniert ja irgendetwas nicht. Oder man muss für einen Riesenaufwand Korrekturen vornehmen, weil man vorher keine guten Pläne gemacht hat. Wir sollen einander erbauen. Und ich hatte euch ja eben gezeigt, dass der griechische Begriff genau diese Begrifflichkeit vom Hausbau aufgreift. Merkt ihr, wie sehr es erforderlich ist, dass wir so zumindest ansatzweise etwas von dem Bau kennen, den Gott in dir und in mir vorhat? Denn Gott baut ja keine Reihenhäuser, so alle gleich, sondern er baut sehr, sehr individuell und hat mit jedem von uns was anderes vor. Wenn wir mit dazu beitragen sollen, dass der Bau, den Gott im Leben unserer Schwester und unseres Bruders vorhat, dass der Bau ansehnlich wird, dass der funktionell wird, dass sich dahinter viele dran erfreuen, wenn wir dazu beitragen wollen, dann setzt es voraus, dass wir auch ansatzweise einen Einblick in die Pläne Gottes bekommen. Dass wir ansatzweise eine Kenntnis von unserem Gegenüber und dessen Leben haben und dann vielleicht sagen können, hör mal, der Anbau, der in der letzten Woche an dein Leben dran gekommen ist, der scheint mir nicht in den Plan reinzugehören. In der letzten Woche, bei dem, was du da gemacht hast, wie du an deinem Arbeitsplatz reagiert hast, da habe ich wirklich das Gefühl, das ist nicht rund, das hast du nicht so reagiert, wie Gott das eigentlich wollte. Lass uns doch mal gemeinsam drum beten, wie das anders werden kann. Wo haben wir den Wunsch im Herzen, das Verlangen im Herzen, dass unser Nachbar ein Stück auferbaut aus der Begegnung mit uns herauskommt? Seien wir mal ehrlich, kommen wir nicht fast durchweg in der Erwartung zu einem Gottesdienst zum Beispiel? Oder vielleicht auch in eine Kleingruppe, dass unser eigenes Haus ein Stückchen vorankommt? Und haben wir dabei nicht zum Beispiel in den Gottesdiensten die Erwartung, dass Gott unser eigenes Haus weiterbaut durch einen gesegneten Lobpreis oder durch hoffentlich eine gute Predigt oder was auch immer?
Gemeinde Jesu hat sicherlich Lobpreis als einen wichtigen Akzent, sonst wäre mir das nicht so auf dem Herzen und hätte ich nicht so oft darüber gepredigt. Hat sicherlich Lehre und Predigen als einen wichtigen Akzent, sonst hätte ich meinen Beruf verfehlt. Aber Gemeinde Gottes funktioniert zu einem Gutteil durch das Einander. Dass wir einander auferbauen. Dass wir einander Helfer sind bei den Bautätigkeiten, die Gott in deinem und in meinem Leben vorantreiben will. Und dass wir uns bei diesem Bau gegenseitig trösten und ermahnen. Dass wir uns zurufen, hey, lass uns doch gemeinsam beten. Lass uns doch nochmal neu gemeinsam fragen. Lass uns den Baustopp, den du vor 3 Jahren in deinem Leben verhängt hast, weil was völlig in die Hose gegangen ist, lass uns diesen Baustopp doch gemeinsam aufheben und ich will mit dir bauen. Und ich baue, indem ich mit für dich bete und indem ich versuche, dir praktisch so gut ich kann irgendwie zu helfen oder dir Helfer zu vermitteln, die dir weiterhelfen, ein paar Fachleute ranzuholen, die mit dieser schwierigen Ecke an deinem Bau des Lebens nicht klarkommen oder die damit klarkommen, weil du nicht klarkommst. Ihr Lieben, wo funktioniert ein solches Einander auferbauen? Wo praktizieren wir in Liebe und in dem tiefen Verlangen, den anderen voranzubringen auf seinem Weg, wo praktizieren wir da ein solches gegenseitiges Ermahnen und Ermuntern, ein Trösten, ein Wegweisung geben, ein Aufeinanderhören? Ich wünschte mir, dass wir über der Betrachtung dieser Einanderbegriffe eine ganz neue und tiefe Liebe zur Gemeinde Jesu bekommen. Erkennt ihr etwas davon, was Gott an Reichtum für uns vorgesehen hat? Erkennt ihr, dass das viel, viel mehr ist als nur meine kleine Beziehung zum Herrn Jesus? Es ist die Gemeinschaft, in die er uns hineingestellt hat und nicht nur hineingestellt hat hier in diese Ortsgemeinde, sondern noch hineingestellt hat in eine Allianz mit den Geschwistern aus der Kirche und aus anderen Bereichen. Glaubt ihr etwa, dass die Geschwister von dort nicht eine Menge dazu beitragen könnten, dass mein Haus weitergebaut wird? Dass es größer und besser und funktioneller wird? Dass Gott noch mehr Freude und noch mehr Raum hat? Natürlich hat Gott das so eingerichtet und so vorgesehen. Aber wie oft beschneiden wir uns auf ein Minimum und sind Minimalchristen, wo wir meinen, dass wir das mit unserem Herrn alleine ausmachen müssen. Überall da, wo wir uns darauf einlassen, stehen wir, glaube ich, in der Gefahr, die der Schreiber des Hebräerbriefs beschreibt, dass wir uns durch Sünde betrügen lassen. Dass wir mit einmal die Stimmen, die in unser Herz hineinreden, nicht mehr auseinanderhalten können und nicht mehr wissen, ist es jetzt unser Herr, der da redet, ist es mein eigenes Ich, oder ist es der Teufel, der mir einflüstert, dass an diesem oder jenem Punkt für mich leider kein Heil vorhanden ist? Jesus hat Gutes mit dir vor. Und dazu hat er dich in eine Gemeinde gestellt. Vielleicht ist es diese Gemeinde hier, vielleicht kommst du aus einer ganz anderen Gemeinde und dann hat Jesus dich dorthin gestellt und dann hat er dir dort Menschen zur Seite gestellt, die dir weiterhelfen können. Aber wir müssen eingebunden sein. Und das kann man nicht in eine Gruppe von 100 oder 200 oder noch mehr Leuten, sondern das kann ich nur in eine überschaubare Gruppe, wo ich nach und nach den Bauplan Gottes für mein Gegenüber kennen, schätzen und lieben lerne und wo ich mit dazu beitrage, dass dieser Bauplan verwirklicht wird. Wollen wir uns damit hineinnehmen lassen? Ich denke, wir würden alle ein ganzes großes Stück reicher dabei. Deshalb möge der Herr uns dazu Gnade schenken. Amen.